Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Herzlich willkommen zu Später Stunde. Der Rosenmontag, vielerorts Höhepunkt der Karnevalszeit, des bunten Treibens, der guten Laune. Nicht in Mannheim. Direkt in der Innenstadt fuhr heute zur Mittagszeit ein Auto in eine Fußgängerzone, raste mitten in eine Menschenmenge. Bislang wissen wir von 2 Todesopfern und mehreren Schwerverletzten. Und so manchen unter uns schien ziemlich schnell klar zu sein, was da wieder passiert sei. Bei allem Entsetzen und aller Trauer, klar ist bislang das. Der festgenommene, mutmaßliche Fahrer des schwarzen Fahrzeugs ist Deutscher, 40 Jahre alt, aus Rheinland-Pfalz. Ein politisches Motiv sei bis jetzt nicht erkennbar. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Mann Einzeltäter ist und offenbar psychische Probleme hat. Über weitere mögliche Hintergründe der Tat und die Opfer, Tim Kukral.
Die Haupteinkaufsstraße in der Mannheimer Innenstadt, die sogenannten Planken, Fußgängerzone. Doch um kurz nach 12 Uhr rast hier ein Auto durch, erfasst mehrere Menschen. Ein Mann und eine Frau sterben. Weitere 11 Menschen werden verletzt. Augenzeugen sind schockiert.
Ich habe nur noch versucht, den Leuten zu helfen. Die waren teilweise traumatisiert. Es gab auch Leute, die auch wirklich sehr krass geweint hatten, auch Leute, die kollabiert sind.
Einsatzkräfte sperren die Mannheimer Innenstadt weiträumig ab. Wegen einer, wie es heißt, lebensbedrohlichen Lage warnen Behörden die Anwohner, auch über Handys. Kurze Zeit später dann die Nachricht, der Tatverdächtige ist gefasst.
Bei dem Täter handelt es sich um einen 40-jährigen Deutschen, der aus Rheinland-Pfalz kommt.
Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es nicht, so die Ermittler. Aber der Mann ist polizeibekannt, war vor einigen Jahren straffällig geworden, verurteilt wegen Körperverletzung und Trunkenheit am Steuer. Und für einen rechtsextremen Facebook-Kommentar. Trotzdem sagen die Ermittler:
Nach bisherigen Erkenntnissen können wir ausschließen, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. Wir haben viel mehr konkrete Anhaltspunkte auf eine psychische Erkrankung des Täters. Deswegen konzentrieren sich die Ermittlungen insoweit auf diesen Aspekt.
Am Abend kommen Politiker nach Mannheim, zeigen ihre Anteilnahme.
Ein Horror am helllichten Tag, bei schönstem Wetter, in der Mittagspause, wo viele Menschen draußen sind, mitten in einer Fußgängerzone. Es ist einfach unvorstellbar, schreckliche Tat, die hier passiert ist.
Wir tun, was der Staat tun kann, um seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Aber so wie wir die Informationen haben, ist das nun eine Tat, wo man merkt, das ist einfach 100%igen Schutz leider einfach nicht geben kann.
In den umliegenden Krankenhäusern behandeln Ärzte derzeit die Verletzten und auch den Tatverdächtigen. Der schoss sich bei seiner Festnahme mit einer Schreckschusspistole in den Mund. Er ist bislang nicht vernehmungsfähig.
Es will an diesem Rosenmontag so gar nicht zusammengehen, das, was da in Mannheim geschehen ist und das, was der Rosenmontag auch sein soll. Knallbunter Trubel mit einem starken Hang zum humorigen Blick auf die Themen dieser Zeit, auch auf die ernsten. An so einem Tag kann einem das Lachen ganz und gar vergehen. Längerfristig wäre das aber wohl eine schlechte Idee, denn Humor hilft bekanntlich, auch und besonders in schwierigen politischen Zeiten. Die Rosenmontagszüge haben das heute mal wieder eindrucksvoll bewiesen, wenn auch unter verstärkter Sicherheit. Cosima Gill.
Konfetti, Sonne und jecke Musik. Los geht der Zug in der Kölner Südstadt für Andreas Tegelkamp mit seinem Beat Club Greven.
Also wir sind alle total voller Adrenalin und jetzt geht's los.
Wenn er gleich durch das Tor geht, startet auch für ihn der rund 8 Kilometer lange Fußweg. Die Meldungen über den Vorfall in Mannheim sind nicht einmal eine Stunde alt. Viele hier haben noch nichts davon mitbekommen. Über die Sicherheitslage haben sie sich vorher Gedanken gemacht.
Also man sieht ja, alle Einfahrtsstraßen sind super abgesichert. Wir wollen jetzt einfach mal genießen.
Sie marschieren weiter, begleitet durch Partymusik aus dem Bus dahinter. Beim Karnevalszug auch mit dabei Innenministerin Nancy Faeser. Sie bricht ihre Teilnahme ab und fährt nach Mannheim. NRW-Innenminister Herbert Reul bleibt beim Umzug in Köln dabei.
Eine 100% Sicherheit wird es nie geben. Nie. Auch wenn man immer wieder lernen muss aus jedem Vorfall.
Die Anschläge der letzten Wochen sind in die Sicherheitskonzepte mit eingeflossen. Nach den Nachrichten aus Mannheim ist die Polizei noch wachsamer.
Wir haben alle Kräfte informiert und sensibilisiert über den Vorfall, soweit sie nicht selber schon aus den Medien erfahren haben. Und nochmal dafür die Kollegen angehalten, darauf zu achten, dass eben alles, was auffällig ist, auch sofort kontrolliert wird.
In Köln wie in Düsseldorf viele Straßen gesperrt. Eine Triggerwarnung macht den Zugbesuchern in Düsseldorf klar: Achtung, es folgen politische Wagen. Ein Spagat zwischen Außen- und Innenpolitik. So lockt etwa eine Alice Weidel als Hexe die Erstwähler in das AfD-Knusperhäuschen. Mit Social Media als Versuchung.
Jetzt geht es tatsächlich um den Erhalt und die Verteidigung der Werte, die uns wichtig sind. Es geht um die offene Gesellschaft, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, der Pluralismus. Und damit haben die Wagen nochmal zusätzlich, für mich jedenfalls, ein stärkeres Gewicht als vorher.
Satirische Wagen auch in Mainz. Zudem auch hier ein ausgefeiltes Sicherheitssystem. In Mainz wollen die Narren trotz der aktuellen Sicherheitslage feiern.
Man muss das Leben genießen, man muss das Leben nehmen, wie es kommt.
Vorher hatten wir schon ein bisschen Sorge, aber man sieht auch viel Polizei, die hier präsent ist. Und das macht ein ganz gutes Gefühl eigentlich.
In Köln ist Andreas Tegelkamp nach über 3 Stunden mit seinem Fußtrupp am Ende des Zuges angekommen. Unterwegs hat er viel Polizei und Sicherheitsdienste gesehen.
Ich hatte für mich jetzt wirklich kein schlechtes Gefühl. Und man kann sich dem ja auch nicht beugen. Also ne, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben, ist auch keinem geholfen.
Und so ist die Stimmung heute in vielen Karnevalshochburgen trotz allem ausgelassen.
Ja, beim Umzug in Mainz war der wahrscheinlich Kanzler Friedrich Merz heute auch beim Essen zu beobachten. Mit sichtlicher Antipathie gegen das, was ihm da vorgesetzt wurde. Der Wahlgewinner hatte wenig Appetit auf rote Kröten, die er aber nun wohl wird schlucken müssen bei den Sondierungsgesprächen mit der SPD. Bei denen es zunächst um ungeheuer viel Geld geht für die Rüstung und fürs Bauen. Von mehreren 100 Milliarden Euro ist die Rede. Wie die Kröten aber beschafft werden sollen, da gehen die Geschmäcker auseinander. Einig scheint man sich darüber zu sein, dass es schnell gehen muss. Vielleicht sogar durch einen Beschluss des alten Bundestags. Frank Jahn.
Noch ist Friedrich Merz nicht Kanzler. Doch der Unionschef drückt aufs Tempo, will schnell Weichen stellen für eine schwarz-rote Regierung. Seit dem Wochenende weht der Wind aus Washington noch rauer in Sachen Ukraine-Krieg und Sicherheit.
Wir haben eine kurzfristige Entscheidung zu treffen, ob es uns gelingt, in den nächsten Tagen noch ein höheres Finanzvolumen für die Streitkräfte zur Verfügung zu stellen.
Man sei mit der SPD in guten Gesprächen, aber
wir sind noch nicht am Ziel. Und deswegen sind die Beratungen heute, gegebenenfalls auch morgen, so wichtig.
Mit den SPD-Unterhändlern sondiert das Unionsteam um Merz seit dem Nachmittag wieder hinter verschlossenen Türen über eine Koalition. Es geht um viel Geld. Für ein neues Sondervermögen, also neue Schulden zur Stärkung der Bundeswehr, veranschlagen Top-Ökonomen 400 Milliarden Euro und mindestens noch einmal so viel für Infrastrukturmaßnahmen. Auf letztere pocht vor allem die SPD, will auch Geld für Straßen, Schienen und Schulen.
Hier muss es vorher eine Einigkeit geben. Es kann nicht sein, dass dann 3 Monate nach Beginn einer neuen Regierung wir feststellen, dass für Vorhaben, die wir geplant haben, nicht genug Geld da ist.
Für ein Sondervermögen bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die haben Union, SPD und Grüne derzeit noch. Doch den Grünen wäre eine Reform der Schuldenbremse lieber. Sie werfen Merz Versagen vor. Die Union habe im Wahlkampf stets gesagt, Geld sei da. Man müsse nur den Gürtel enger schnallen.
Jetzt ist ja kurz nach der Wahl Friedrich Merz in einer neuen Realität aufgewacht. In dieser Realität stellt er fest, es fehlen mehrere 100 Milliarden Euro. Aber wo sollen die denn jetzt herkommen?
Mit den Grünen will Merz übers Geld sprechen. Und auch zur FDP hat er in der Sache Kontakt. Vorrang hat aber die Sondierung mit der SPD. Bis Mittwoch hätte Merz gern Fortschritte. Dann will er sich mit Olaf Scholz im Kanzleramt vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag abstimmen. Der Machtwechsel kommt erst noch, aber die Welt wartet nicht.
Sarah Frühauf, direkt vom Ort der Sondierungsgespräche. Sarah, worum es grundsätzlich gerade geht, das wissen wir jetzt, um extrem viel. Aber was haben denn die Gespräche jetzt am Abend ergeben?
Tja, das wüssten wir ehrlich gesagt auch gern. Aber die Sondierer, die haben sich ja Verschwiegenheit versprochen. Und so wollten sie uns nicht mehr verraten, was es hier eigentlich heute Abend zu essen gab. Denn die Sondierer, die sitzen ja schon seit 17 Uhr. Und jetzt erst vor einer halben Stunde ungefähr haben sie den Bundestag verlassen. Und das haben wir zumindest am Rande gehört. Im Grunde, und das ist auch was Besonderes, ging es darum, zum einen natürlich zu sondieren, also die Themen der nächsten Jahre abzustecken. Aber jetzt auch ganz kurzfristig, ja, um das Thema Geld zu reden, über die Wehrfähigkeit Deutschlands. Und da gibt es zwei Konzepte, über die gesprochen wird. Einmal die Reform der Schuldenbremse und zum anderen ein Sondervermögen, wie es auch schon angesprochen wurde. Mein Eindruck ist, vieles spricht auch für dieses Sondervermögen, weil man auch einfach das Sondervermögen, das es ja jetzt schon gibt für die Bundeswehr, noch aufstocken könnte. Aber auch diesen Satz, den haben wir heute ja häufiger gehört tatsächlich, es ist noch viel im Fluss.
Der Druck auf die, die da sondieren, der ist so groß, vor allem der Zeitdruck. Sollte es zu einer Einigung kommen, wie könnte es dann demnächst weitergehen?
Ja, Handlungsdruck, Zeitdruck, der ist sehr hoch. Das haben wir auch gerade schon in dem Film vorab gehört. Es braucht für diese Schuldenaufnahme, und das ist es ja egal, in welcher Form man das macht, braucht es eine Grundgesetzänderung. Und Ende des Monats, in wenigen Wochen, kommt dann der neue Bundestag zusammen, wo man womöglich keine Zweidrittelmehrheit mehr hat für die Grundgesetzänderung. Und deswegen hat CDU-Chef Friedrich Merz heute auch mit FDP und Grünen gesprochen und so eine kleine Vorwarnung gegeben. Achtung, wir könnten noch mal auf euch zukommen, was diese Zweidrittelmehrheit angeht. Und die Idee und die Hoffnung ist, dass man in diesem alten Bundestag noch mal über diese Grundgesetzänderung abstimmen könnte. Das hat Friedrich Merz heute auch schon angedeutet in den Gremiensitzungen der Partei, der CDU, dass man vielleicht ab nächster Woche den Bundestag noch zu so einer Art Sondersitzung zusammenkommen lassen könnte und dann über diese ganze Grundgesetzänderung, Sondervermögen, Reform der Schuldenbremse, wie auch immer das ausgeht, noch mal sprechen könnte. Dann muss aber auch noch der Bundesrat zustimmen. Also er muss dann auch noch die Länder davon überzeugen, Schulden aufzunehmen. Also das hört sich alles danach an, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist.
Sarah Frühauf, vielen Dank für die späte Stunde oder fürs Aufbleiben zu so später Stunde. Vielen Dank nach Berlin. Danke. Die europäische Autoindustrie, die kommt nicht in Gang. Zuletzt verharrten viele Firmen auf der P-Position für Parken und sahen manchmal nur noch die Rücklichter der Konkurrenz aus China und den USA. Jetzt bekommen die Autobauer Hilfe von der EU, um nicht demnächst permanent im Rückwärtsgang fahren zu müssen. Sie bekommen mehr Zeit, um die verschärften Abgasvorschriften einzuhalten. Das würde eine Schonfrist bei Strafzahlungen für zu hohen CO2-Ausstoß bedeuten. Isabel Surges und Christian Feld.
Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Freitagmittag ein letztes Mal ausstempeln. Es ist Feierabend für immer im Audi-Werk Brüssel. Trauer, ja. Für mich und 3000 andere Menschen. Ja, wir verlieren unsere Jobs. Wir haben hier sehr gerne gearbeitet und jetzt bleibt nichts übrig. Nicht mal einen Moment, um den Kollegen auf Wiedersehen zu sagen. Entsorgt wie in einer Mülltonne, so fühlt es sich für sie an. 38 Jahre und 10 Monate hat Mario von der Schuren hier gearbeitet. In der Fabrik der Zukunft, wie Audi mal stolz auf die Wände geschrieben hat. E-Autos haben sie hier gebaut, bis das Werk auf die Streichliste kam. Es ist vorbei. Dass ich in meinem Alter noch in einer anderen Fabrik arbeite, ich weiß nicht. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Automobilbranche zur Chefinnensache gemacht. Auch heute Vormittag wieder Austausch mit Spitzenvertretern der Branche. Da ist der klare Wunsch nach mehr Flexibilität bei den CO2-Zielen. Eigentlich präsentiert ihre Behörde erst am Mittwoch einen Autoaktionsplan. Von der Leyen macht aber schon heute einen Vorschlag, den ein Umweltverband ein beispielloses Geschenk an die Industrie nennt. Es geht um die Vorgaben, wie viel Kohlendioxid neue Pkw ausstoßen dürfen. Der Wert soll eigentlich bis zum Jahr 2035 stufenweise runter auf null. Das Problem: viele europäische Hersteller verkaufen nicht so viele E-Autos wie geplant. Entscheidend ist der sogenannte Flottengrenzwert eines Herstellers, also der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller verkauften Fahrzeuge. Dieser Wert ist seit diesem Jahr niedriger, also strenger. Hält ihn ein Hersteller nicht ein, drohen Strafzahlungen. Der Vorschlag jetzt: Unternehmen bekommen 3 Jahre Zeit, um im Durchschnitt den Flottengrenzwert doch noch einzuhalten. Das bedeutet mehr Luft zum Atmen für die Industrie, mehr Klarheit, ohne die verabredeten Ziele zu verändern. Die Ziele werden nicht verändert und dennoch sieht Automobilforscher Stefan Bratzel die geplante Verschiebung sehr kritisch.
Weil man dann natürlich die Frage stellen kann, wenn 2027 die Automobilhersteller wieder nicht die Grenzwerte erreichen, ja, wird das Ziel dann weiterhin in die Zukunft verschoben.
Zukunft. Das Werk in Brüssel hat keine mehr. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleiben nur noch T-Shirts. Nie wieder Audi.
So, und wir sind bei weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
23 Jahre lang war er Ministerpräsident, erst in Rheinland-Pfalz und dann kurz nach der Wiedervereinigung in Thüringen. Bernhard Vogel ist der einzige Ministerpräsident, der in West und Ost regiert hat. Nun ist der CDU-Politiker im Alter von 92 Jahren gestorben.
Ich schwöre bei Gott, dem
Allmächtigen. Das bleibt bis heute einzigartig. 7 Amtseide als Ministerpräsident.
So wahr mir Gott helfe.
23 Jahre lang war der engagierte Katholik Bernhard Vogel Landesvater. Und das in 2 Bundesländern, in West und Ost. In Rheinland-Pfalz begann er seine Karriere als Kultusminister, übernahm dann das Amt des Ministerpräsidenten von seinem Studienfreund und Wegbereiter Helmut Kohl. 2-mal verteidigte Vogel die absolute Mehrheit der CDU.
Die Aufgabe hat mich in der Tat mit Haut und Haar Tag für Tag und Nacht erfüllt und gedrängt und getrieben.
Seine schwärzeste Stunde. Nach Wahlverlusten stürzte die rheinland-pfälzische CDU Vogel 1988 als Parteichef. Tief gekränkt gab er sein Amt als Ministerpräsident auf.
Meine Damen und Herren, Gott schütze Rheinland-Pfalz.
Überraschend kehrte Vogel 4 Jahre später aus dem politischen Vorruhestand zurück und wurde Ministerpräsident in Thüringen. Die DDR war erst seit 1,5 Jahren Geschichte. Es gelang Vogel, ehemalige Staatsbetriebe in ein neues Wirtschaftssystem zu überführen. So wurde der Westimport zum beliebten Regierungschef Ost. Und bei der Landtagswahl 1999 holte Vogels CDU sogar die absolute Mehrheit. Bernhard Vogel, ein Politiker mit festem Wertekanon und ein Leben als politischer Brückenbauer.
5 Monate wurde verhandelt, jetzt steht Österreichs neue Regierung. Am Vormittag vereidigte Bundespräsident van der Bellen das Kabinett in der Wiener Hofburg. Die Regierung aus konservativer Volkspartei, den Sozialdemokraten und den liberalen Neos ist die erste Dreierkoalition in der Alpenrepublik. Neuer Bundeskanzler ist ÖVP-Chef Stocker, Vizekanzler SPÖ-Chef Babler. Die Chefin der Neos, Meinel Reisinger, wurde als neue Außenministerin vereidigt. Die USA wollen von morgen an Zölle in Höhe von 25% auf Waren aus Kanada und Mexiko erheben. Das kündigte US-Präsident Trump an. Er sagte, Mexiko und Kanada sollten ihre Fabriken in den USA bauen, um so die Zölle zu vermeiden. Seine Zollentscheidung, so Trump wörtlich, sei sehr gut für die amerikanische Automobilindustrie. Die Zölle auf chinesische Waren sollen morgen von bislang 10 auf 20% erhöht werden. Der Academy Award, besser bekannt unter seinem Spitznamen Oscar, gilt in der Filmindustrie als Ritterschlag. In der vergangenen Nacht sind die diesjährigen Oscars in Los Angeles verliehen worden. Die Tragikomödie Anora räumte gleich 5 Preise ab, darunter die Auszeichnung für den besten Film. Newcomerin Mikey Madison gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die 25-Jährige spielt in Anora eine Sexarbeiterin, die sich in den Sohn eines russischen Oligarchen verliebt.
So, und wir würden ja schon einen Preis für glitzernde Märzsonnenstrahlen vergeben, Carsten. Kannst du da was tun?
Ja, auf jeden Fall. Und dieser Preis wird sehr, sehr groß ausfallen, denn es wird in der gesamten Woche Bilder geben, wie dieses Foto heute aufgenommen mit blauem Himmel, ohne eine einzige Wolke und mit sehr viel glitzernder Märzsonne. Es wird also mit diesem Hochdruckwetter weitergehen und es gibt nur ganz kleine Abers, zum Beispiel in den frühen Morgenstunden, da können sich örtlich, aber wirklich nur vereinzelt, kleine Frühnebelfelder bilden. Auf diesem Foto zu sehen, was wir hier aber auch sehen, ist, dass es nachts noch kalt und frostig werden kann. Wir sehen hier raureif am Gras, aber auch das wird also in den nächsten Nächten noch Bestand haben. Tagsüber mit der Sonne wird es aber in den nächsten Tagen immer wärmer und in der zweiten Wochenhälfte bewegen wir uns Richtung 18 bis 20 Grad. Der Frühling kommt also wirklich mit ganz großen Schritten in dieser Woche daher. Heute Nacht bleibt es meistens sternklar, nur vereinzelt ziehen Schleierwolken übers Land. Im Norden sind diese Schleierwolken etwas dichter. Morgen kann auch die sich teilweise auflösen, dann scheint erneut die Sonne von einem meist wolkenlosen oder wolkenarmen Himmel. Die Temperaturen gehen in dieser Nacht erneut verbreitet auf frostige 0 bis minus 6 Grad zurück. Im Norden bleibt es frostfrei. Tagsüber an der Nordseeküste und an der Ostsee 7 bis 9 Grad, sonst sind es meistens 11 bis 14. Im Südwesten 15 bis 16 Grad. Es wird also schon wieder ein bisschen wärmer als das, was wir heute hatten. Und in den Tagen danach, es ist schnell erzählt, es bleibt sonnig und wird immer wärmer. Am Donnerstag schon 18 bis 19 Grad.
Absolut Oscar-reif. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Es ist kurz vor Mitternacht und wir schließen jetzt. Das Erste hat kurzfristig sein Programm geändert. Zum Tode von Bernhard Vogel folgt jetzt der Film Der doppelte Landesvater. Wir sind morgen wieder da. Sie hoffentlich auch. Tschüss.